Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zum Podcast Mach mal flauschig. Hier dreht sich alles ums Leben und was sonst noch so abgeht. Und hier ist euer Profischwätzer, der Alex. Applaus bitte.
Hi und herzlich willkommen hiermit zu einer neuen Folge von Mach mal flauschig. Jetzt gleich zum Anfang. Es gibt eine neue Verschwörungstheorie am Markt. Und ja, wer wäre ich, wenn ich die nicht mal einmal durchgehen würde mit euch? Denn es geht um nichts anderes als Dreck. Also erstmal völlig unspektakulär. Genau genommen geht es um Staub. Vielleicht kommt euch schon in den Sinn, worum es gehen könnte. Ja, nämlich um den Sahara-Staub. Darum rankt sich jetzt eine neue Verschwörungstheorie. Denn es gibt ein Video auf Social Media, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, in dem jemand an sein Auto geht, mit einem Kehrbesen den Sahara-Staub zusammenkehrt auf der Scheibe und dann geht er mit einem Magneten hin. Und dieser Magnet zieht den Sahara-Staub magnetisch an. Schreckliche Theorien ranken sich jetzt darüber natürlich. Unter anderem die gängigste, dass es kein Sahara-Staub ist, sondern dass es die Rückstände von Chemtrails sind, die in der Luft versprüht wurden und uns alle krank machen. Darunter auch Posts zu finden, wie es brennt in meiner Lunge, wenn ich draußen Sport mache und Fahrrad fahre. Was kann ich dagegen tun? Ist das gefährlich? Oder auch sonstige komische Erkältungsgeschichten wie Allergien und Co. Und das auch noch mitten in der Allergiezeit vom Frühblühen. Das ist natürlich schon heavy, dass dann dieser Sahara-Staub so schädlich ist und Allergien verursacht. Ja, nichtsdestotrotz könnte es natürlich auch eine andere Ursache geben. Die nennt sich Eisenerz. Was im roten Gestein meistens vorhanden ist, wer mal in der Schule aufgepasst hat. Von dem her, also man muss sagen, es ist eigentlich nur eisenerzhaltiger Sahara-Staub, weil je nachdem, aus welcher Region dieser kommt, enthält er mehr oder weniger. Und wer vielleicht sogar das Glück hat und im Alpenvorland in Bayern aufgewachsen ist, hat schon mal gesehen vielleicht, dass es im Berggestein oder allgemeinen Gestein immer rötliche Verfärbungen gibt. Und diese rötlichen Verfärbungen, würde man diese abkratzen, wären sehr wahrscheinlich auch metallisch, weil es in der Regelfall ein Metallerz ist. Außer natürlich die Chemtrails werden schon von zig Millionen Jahren von Aliens durchgeführt. Dann ist die Erklärung natürlich hinfällig, aber ansonsten ist die schon allgemeingültig hier. nichtsdestotrotz, da wurde auch ein Post runtergesetzt, ja, einer hat diesen Sahara-Staub analysiert, da war Aluminium drin, da war Silberjodid drin und solche Geschichten. Ja, was soll man dazu sagen? Außer, dass Aluminium, Silberjodid und Co. nicht magnetisch ist. Ich weiß nicht, was er da gemessen hat, vielleicht war er auch gerade in Dubai, wo die das Cloud-Seeding durchgeführt haben, weil wer seine Nachrichten ein bisschen verfolgt hat, Dubai ist abgesoffen, lag daran, dass sie einfach 2 Tage lang Cloud-Seeding gemacht haben, also bei Verschwörungstheoretikern ist das nicht auch Chemtrails genannt, ist aber nichts anderes, als dass man Silberjodid über Wolken rieseln lässt, damit die Wolken schneller wachsen und schneller abregnen. Das ist dieser ganz mysteriöse Chemtrail gewesen, im Endeffekt immer. Aber es ist auch nichts Schlimmes, es ist nicht wirklich gesundheitsschädlich und wie man in Dubai gesehen hat, es kann halt mal sein, dass alle absaufen, weil es dann eben den Niederschlag von einem Jahr an einem Tag runterhaut, wenn man es übertreibt. Aber so ist das nun mal, wenn man Gott spielt und keine Ahnung hat, wie viel man eigentlich in die Wolke machen muss. Ja. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt noch zu den angekündigten Themen unter anderem. Ganz berüchtigtes Thema, Generation Z, kein Bock mehr zum Arbeiten. Also hört man ja sehr oft in den Medien. Ich muss dazu mal sagen, bei mir war es dann Generation Y, die hinterfragen alles und haben auch nicht so Bock zum Arbeiten. Das hört man irgendwie in jeder Generation. Aber jetzt mal die Frage, was ist da dran? Weil wenn ich mir Verdi anschaue und die Bahn mit ihren Streiks, 35-Stunden-Woche bei Gehaltssteigerung von keine Ahnung wie viel Prozent inzwischen, da muss ich sagen, also irgendwie alle Generationen sind faul, weil wenn ich eine 35-Stunden-Woche bei einem Gehalt bekomme, das fast einem Jungarzt entspricht als Lokführer, muss ich mich schon mal fragen, ob das an der Generation Z liegt oder ob allgemein die Leute ein bisschen faul und bequem geworden sind bei der Bahn vor allem. Das ist ja das beste Beispiel momentan. Oder auch bei Flugzeugen, das Kabinenpersonal nach den Streiks, 17% mehr Lohn. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wer mal wirklich in einem normalen Job gearbeitet hat, wie Einzelhandel oder so, der weiß, was wenig Geld ist, weil da verdient man im Regelfall 1500 Euro netto, ja, ihr habt richtig gehört, netto, bei 40 Stunden, mit Glück 38. Aber ja, deswegen, ich glaube echt, dass man nicht sagen kann, die Generation Z hat keinen Bock mehr zum Arbeiten, sondern alle Generationen sind ein bisschen faul geworden. Aber ich verstehe es, ich hatte ja letztens auch mal ein Vorstellungsgespräch und ja, da wurde ein Einstellungstest verwendet, der 30 Jahre alt ist, der für mein Berufsbild völlig unrelevant ist. Zumindest zwei Drittel davon sind unrelevant. Und aufgrund dessen wurde ich zum Beispiel gar nicht ins Auswahlverfahren weiter mit hineingezogen, weil, jetzt kommt's, ich arbeite ja normalerweise im Vertrieb und bin vertriebstätig. Kann auch ein bisschen Marketing und so Sachen, aber hier ging es um einen Vertriebsjob. Und es war ein Mathematik-Fragebogen mit linearen Gleichungen und das Ganze, was ich also seit ich in der Schule war, vor 20 Jahren nicht mehr gebraucht habe. Dementsprechend gut habe ich natürlich abgeschnitten. Und der Witz ist, in meinem Job brauche ich im Regelfall Prozent rechnen. Wenn es ganz verrückt wird, Zins rechnen. Und wenn es richtig crazy shit gibt, dann vielleicht noch Promille rechnen. Mehr brauche ich in meinem Job eigentlich nicht, weil mein Job ja eher abstrakt ist mit verkaufspsychologischen Dingen und sowas. Ja, aber wenn man natürlich wegen solchen Sachen nicht weiterkommt oder nicht genommen wird, muss man schon mal hinterfragen, wie Arbeitgeber ticken und ob es auch vielleicht oft öfter mal am Arbeitgeber liegt, dass der Arbeitnehmer keinen Bock mehr hat. Ich meine, ich war auch schon fast 3 Jahre in einem Großkonzern tätig und ganz ehrlich, die Mitarbeiterbehandlung lässt stark zu wünschen übrig, zumindest im operativen Geschäft. Ich habe mir sagen lassen, im Innendienst ist es wesentlich angenehmer, aber da ist natürlich Bossing und dergleichen an der Tagesordnung, wenn der Umsatz wie bei anderen Kollegen zum Beispiel wirklich spitze ist, über Zielerreichung ist es immer noch nicht genug und solche Sachen. Und ja, ich verstehe die Leute, warum die keinen Bock mehr drauf haben. Ich meine, mir geht es ja nicht viel anders, wo ich sagen muss, in manchen Jobs habe ich dann da einfach keinen Bock mehr aufgrund der Behandlung von mir als Mitarbeiter, wo sich dann eventuell vielleicht nicht mehr wertgeschätzt fühlt, wenn man halt einfach immer nur in der Masse schwimmt und immer nur bemängelt wird und wenn du Glück hast, hat die Führungskraft mal einen guten Tag, dann wirst du vielleicht auch mal gelobt. Aber es ist meistens nur im Jahresgespräch, dass du einmal gelobt wirst. Von dem her muss bis dahin der ominöse Obstkorb herhalten. Aber what the fuck, wer hat diesen blöden Obstkorb erfunden? Ich meine, es gibt so viele schöne, nützliche Benefits, die man vielleicht jemandem anbieten kann, aber einen fucking Obstkorb. So, echt jetzt? Ich meine, da verstehe ich schon, warum viele aus der Generation Z in ihren Social-Media-Accounts und Videos zum Heulen anfangen. Ich meine, stell dir es mal vor, du kommst von der Schule, bist voll motiviert zum Arbeiten, dass du jetzt richtig Geld verdienen kannst und sitzt dann da 40 Stunden in einem Job, wo du aufgrund der Stellenausschreibung dich beworben hast, weil ja falls euch das noch nicht aufgefallen ist, fast in jeder Stellenanzeige steht, es ist ein abwechslungsreicher Job. Gut, wie abwechslungsreich kann ein Job sein? Ich meine, sagen wir mal ehrlich, im Aldi an der Kasse und Regal einräumen ist jetzt nicht so viel Abwechslung. Auch wenn da vielleicht drin steht, es ist ein abwechslungsreicher Job, ja. Gilt wahrscheinlich für die meisten Berufe. Natürlich hat sich der jetzt das Arbeiten anfängt, was völlig anderes vorgestellt. Ich meine, ich verstehe es, da steht abwechslungsreicher Job, nette Kollegen, super Produkte und Benefits und im Endeffekt kommt man dann hin, hat schon den ersten pumpigen Kollegen, der seit 30 Jahren da arbeitet, vor der Nase, der einfach nur scheiß Laune hat und die Rente will. Sieht dann den super Benefit, ein halb vergammelter Obstkorb auf dem Teller. Und ja, die Getränke sind meistens zu allem Überfluss auch noch alle. Ich meine, wer würde da nicht heulen anfangen? Und die moderne Generation wäre nicht modern, wenn sie das natürlich nicht auf Social Media machen würde. Das muss man ja auch sagen. Deswegen, ja. Schwere Frage, leichte Antwort. Ich glaube nicht, dass das an der Generation Z liegt. Ich glaube einfach nur, dass die von ihren Eltern mitbekommen haben, die schlechte Laune und die ich habe keinen Bock mehr auf eine Scheißstimmung. Und dadurch bedingt einfach wirklich ein bisschen das Ganze, ja, sagen wir mal, besser umsetzen wie andere. Weil, wenn man mal anguckt, die älteren Generationen meistens, sie meckern, aber tun nichts. Die mittleren meckern und tun was. Das sind dann die längeren Lebensläufe, die ja immer bemängelt werden. Aber irgendwie ist sich keiner bewusst von den Personalern, dass es meistens aufgrund von Umständen in den Betrieben zu längeren Lebensläufen kommt. Ich weiß ja nicht warum. Also scheinbar ist das nicht so mit dem Mitdenken bei vielen HR-Managern, aber halb so wild. Ich meine, die führen ja auch nur standardisierte Gespräche. Und ja, dann denkt man, selbstständig wäre vielleicht besser, aber nein, kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung erst letztens. Ich habe versucht, Vertreter für die Signal Iduna zu sein und ganz ehrlich, es wurden von Anfang an keine Vertragsabsprachen eingehalten. Zum Beispiel, es wurde nur die Hälfte des Bestands übertragen. Dann, selbst wenn man offen kommuniziert, dass man schon eine gewisse Jahresplanung hat, deswegen hat man nur 3 Monate, um 6 Monate Umsatz zu machen in dem Fall, wurde natürlich bei Einstellung ganz gut angenommen, das passt schon, das kriegen wir schon hin. Und dann hat man sich nach 5 Monaten gewundert, warum ich in 3 Monaten nicht 6 Monate Umsatz schreibe. Ja. Man kann es nicht schlau nennen, man darf es nicht umnennen. Von dem her nennen wir es mal gängige Methode. Natürlich gibt es ein super einstudiertes Gespräch. Also du merkst richtig, dass sie das öfter machen und jeden Tag fast. Dass man ja den ganzen Bestand, den einem ja zusteht, von Anfang an übertragen könnte. Aber natürlich erstmal das Fixum tausender niedriger macht, weil man hat ja nicht den Umsatz, den man erwartet hat. So, du mich auch. Ich habe es dir gesagt, dass ich den Umsatz nicht schaffe, aber okay. Zum Glück ist man in dem Fall selbstständig und kann so ein toxisches Vertragsverhältnis einfach aufkündigen. Also das nur mal am Rande. Selbstständigkeit in solchen Jobs, also wie bei Versicherung, das ist echt reine Scheinselbstständigkeit, ist keine gute Alternative, außer du bekommst einen Bestand, der ein Selbstläufer ist, wo sich die Kunden von sich aus melden und du keine 60-70 Stunden Woche fahren musst, um auf deinen Umsatz zu kommen. Vorsicht, Spoiler, gibt's nicht. Genau. Aber ist natürlich auch kein Garant und keine Alternative, eine vorgefertigte Selbstständigkeit. Eine eigene ist wieder ein anderes Thema, aber so eine vorgefertigte, ja, schwerer Stand. So. Aber es gibt auch noch eine Alternative zum Arbeiten, nämlich Bürgergeld. Das wird ja immer in den Medien so verschrien, dass sich das lohnen soll und Co. Also habe ich mich damit mal auseinandergesetzt. Ja, also ich persönlich würde gar kein Bürgergeld bekommen. Zumindest am Anfang nicht. Aus einem simplen Grund. Ich habe ja Rücklagen für die Rente auf Aktienkonto und auf dem Konto ein bisschen was liegen. Hat zur Folge, dass ich gar kein Bürgergeld bekommen würde. Also jeder, der sagt, Bürgergeld lohnt sich, der muss schon mal grundsätzlich bettelarm sein. Dann lohnt sich das Ding natürlich. Wenn du bettelarm bist, alleine wohnst und keinerlei Rücklagen hast, dann lohnt sich dieses Bürgergeld. Keine Frage, weil dann bekommst du 560 Euro auf die Kralle. Deine Miete und deine Strom und deine Heizungskosten werden bezahlt. Aber natürlich auch nur in einer angemessenen Wohnungsgröße. Das heißt, als Single eine Einzimmerwohnung, vielleicht eine Zweizimmerwohnung. Und sobald es größer als 75 Quadratmeter ist, weil du vielleicht mal gut verdient hast, ist schon mal Schicht im Schacht, weil als Einzelperson steht dir gar nicht so viel Wohnfläche zur Verfügung. Da bin ich echt bitter enttäuscht von der Propaganda der AfD, die ja mir immer erzählen, ja, arbeiten lohnt sich nicht, Bürgergeld schon. Ich glaube einfach, sind bettelarm und haben davor Bürgergeld bezogen, wie Ricarda Lang. Aber naja, so ist es halt. Deswegen auch dieses Motto, Arbeit muss sich wieder lohnen. Ja, wie gesagt, wenn du bettelarm bist, lohnt sich Arbeiten definitiv. Wenn du Single bist Wenn du natürlich eine Familie hast und bettelarm bist, dann lohnt sich Bürgergeld genauso. Also der springende Punkt ist immer, du musst bettelarm sein, damit sich Bürgergeld lohnt tatsächlich. Und dann geht da was. Aber die andere Seite ist ja, Arbeitslosigkeit zahlt man auch mit seiner psychischen Gesundheit. Denn, so blöd es klingt, der Mensch braucht Beschäftigung. Und ja, nichts tun ist halt keine gute, sinnvolle Beschäftigung. Und letztens bei meinem Spaziergang durch die Stadt, wie ich ein paar Sachen erledigen musste, ist mir noch ein Job aufgefallen. Bettler. Also jetzt nicht falsch verstehen. Also es ist nur dieser eine Bettler, der bei uns in der Fußgängerzone hockt. Das muss ich auch dazu sagen. Bei 90% hast du Bettelmafia da hocken. Aber es gibt auch einen, der das sehr offensichtlich, diesen Bettelmafia-Anstellungsjob, ernst nimmt und als Job sieht. Denn, also das müsst ihr euch mal geben, der hockt immer an einem Einkaufsladen mit seinem Becher zum Betteln und dahin. Und gegenüber ist immer ein Kaffee. Letztens, wie ich vorbeigelaufen bin, geht er an sein Handy. Ja, der Bettler hat ein Handy, ganz normal. Kann sich scheinbar einen Vertrag und alles leisten. Ruft an, ey Chefe, ich bin jetzt fertig, ich mache jetzt Pause. Dann geht er von seinem Bettelstand einfach nur 10 Meter zum Kaffee rüber und gönnt sich erstmal einen Latte oder so. Das macht er aber jeden Tag. Das heißt, der bettelt professionell als Job. Der sieht es auch so. Also der findet es scheinbar auch nicht schlimm, dass er da irgendwie vielleicht noch was zu seinem Mafioso-Kumpels abdrücken muss. Aber der macht es so scheiße offensichtlich, diese Bettelmafia-Geschichte, dass ich es einfach schon irgendwie gut finde und irgendwie schon lustig. Aber okay, ich meine, ihr müsst euch das auch mal geben. Der bettelt als Job und er behandelt das wie ein Job und ja, er gibt sein Geld dann auch aus wie bei einem Job. Also ist doch Betteln eigentlich ein alternativer Job, oder? Also wenn ich das jetzt mal so betrachte. Klar, mal davon abgesehen, dass es eine Bettelmafia ist, dass es illegal ist, ist es trotzdem ein Job. Und mein Gott, für den ganzen Tag rumsitzen und dafür Geld bekommen und ab und zu mal vielleicht noch sich einen Kaffee gönnen davon, ist ja nicht schlecht. Und man muss natürlich dazu sagen, der hockt natürlich dann nur bei schönem Wetter, bei Sonne. Bei Regen wird da nicht gearbeitet, weil ich meine, wer bettelt denn gerne im Regen, wenn eh keine Sau vorbeiläuft? Deswegen, also ich finde den Job gar nicht schlecht. Du arbeitest nur, wenn schönes Wetter ist. Du sitzt nur rum gemütlich und kannst immer mal wieder flexibel einen Kaffee trinken gehen. Ja, von dem her ist das ja eigentlich gar nicht so blöd. Ja. Dann gibt es ja auch noch die letzten Tage, gab es den Weltfrauentag. Jeder kennt ihn. Frauen rasten aus, weil es geht nur um sie an diesem Tag. Und sie bekommen dann immer von Politikern Rosen geschenkt. Von ihren Männern bekommen sie manchmal vielleicht eine Rose geschenkt. Und gerade diese Rose ist natürlich am Weltfrauentag ein Zeichen gegen diese ganzen Missstände. Okay, whatever, ich weiß nicht, was Rosen dafür bringen, dass sie schlechter bezahlt werden, die Frauen. Ich weiß nicht, was Rosen bringen, wenn sie mal misshandelt werden vom Mann. Ich weiß auch nicht, was Rosen im Allgemeinen bringen, dass Frauen öfter mal benachteiligt werden bei manchen Bereichen. Aber hey, ist doch eine schöne Geste. Es gibt einen Tag für die Frauen, man schenkt eine Rose und alles ist gut und vergessen. Ist doch eine super Geste. Aber im Ernst, ich weiß nicht, diese Bräuche manchmal wie der Weltfrauentag und eine Rose verabreichen, nur dass sie sieht, man beachtet die Frauen. Ich meine, die Frau wird sich doch viel besser fühlen, wenn sie schon mal in einem Job, vorausgesetzt, sie macht das Identische wie der Mann, muss man auch sagen, also in kaufmännischen Jobs zum Beispiel und sowas, dass sie auch den identischen Gehalt für die identische Leistung bekommt. Das wäre doch mal ein Weltfrauentag, eine schöne Art der Rose. Aber naja, wir sind ja eher pragmatisch veranlagt bei Themen ignorieren. Deswegen ja, wird es das wahrscheinlich nicht geben. Ich weiß, große Spinnerei von mir. Aber nur mal so als Tipp, falls zufällig irgendjemand zuhört, der da aktiv Rosen schenkt und vielleicht auch noch Chef ist, schenkt doch das mal der Frau als Geschenk, anstatt dass man sagt, ja, du eine Rose, auch wenn du scheiße bezahlen wirst, das tut schon, weil es ist ja dein Ehrentag als Frau. Und von dem her, ja, was soll man dazu sagen? Außer natürlich, dass eine Rose schon einiges wert ist. Ich meine, die Sachen werden ja auch immer teurer und damit wieder die Rose, die man schenkt, auch immer teurer. Von dem her, alles gut. Dann hat es ja auch sowas wie eine indirekte Wertsteigerung jedes Jahr, wenn die Rose teurer wird und dann auch das Geschenk somit. Und natürlich immer noch Vorsicht geboten, weil diese Woche ist oder jetzt dann bald war ja der Blitzermarathon. Und natürlich, wie so oft, gibt's Sachen, wo man sich fragt, warum? Die letzte Schlagzeile, die ich bei uns im Allgäu gelesen habe, ist geblitzt mit 248 km/h auf der Bundesstraße. So what the fuck? Und wer ist so blöd, bei einem Blitzermarathon 250 auf einer Bundesstraße zu fahren? Ich meine, okay, kann man mal machen, wenn man vielleicht weiß, es könnte ein Blitzer dastehen. Aber wenn man ganz sicher weiß, dass da sehr wahrscheinlich ein Blitzer dasteht, wollte er vielleicht einfach nur in die Zeitung oder so. Ich weiß es ja nicht. Das ist schon eine Stange Geld auch, wo da drauf geht, weil ja, das sind so 140 km/h wahrscheinlich nach Abzug von der Toleranzgeschwindigkeit zu schnell. Das Ding kostet eben mal 2000 Euro. Das ist natürlich, was wo ich sage, hättest du dir mal lieber einen neuen Fernseher gekauft. Aber ja, manche Leute kommen auf Ideen, die sind nicht nachvollziehbar. Und deswegen haben wir ja zum Glück immer wieder so schöne Podcast-Themen. Das muss ich ja auch sagen, weil würde es nicht solche Pfosten geben auf der Welt, hätte ich nicht so viel zum Labern. Und dann hätte ich auch nicht so viel Spaß im Leben, glaube ich. Deswegen, in diesem Sinne war das schon wieder die Folge für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, sobald es losgeht. Und ja, man hört sich. Ciao, ciao.